41. Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in der deutschen Sprache. Aus Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Die Regierungsvorsitzenden von 10 Ländern, die sich um die Aufnahme in die NATO bemühen, setzten heute in Bukarest ihr Treffen fort, bei dem sie den Entschluss und die Bereitschaft ihrer Länder, ein vollwertiges Mitglied der Allianz zu werden, zum Ausdruck bringen. Hauptthema des zweiten Tages der Zusammenkunft ist die beabsichtigte Erweiterung des Militärbündnisses, wie sie beim NATO-Gipfel im Herbst in Prag erörtert werden soll. An der Konferenz haben als Gäste am Montag auch der tschechische Ministerpräsident Miloš Zeman und der polnische Präsident Alexander Kwaśniewski teilgenommen. Am Rande der Konferenz waren beide Staatsmänner zu Gesprächen zusammengekommen. Laut Regierungssprecher Liberocek habe Zeman dabei seine Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die Tschechische Republik und Polen ihre EU-Beitrittsverhandlungen bis zum Jahresende abschließen und somit im Jahr 2004 der EU beitreten werden. Die tschechischen Bemühungen um die Aufnahme in die Europäische Union gehört zu den Themen, über die der tschechische Außenminister Jan Kammann heute in Finnland verhandelt. In Helsinki trifft er dabei mit dem finnischen Regierungsvorsitzenden Paavo Lipponen und seinem finnischen Amtskollegen Erkki Tuomioja zusammen. Des Weiteren wird Kammann Gespräche mit finnischen Abgeordneten und in Finnland lebenden tschechischen Landsleuten führen. Finnland ist eines der jüngsten EU-Mitglieder. Es trat 1995 gemeinsam mit Schweden und Österreich der Europäischen Union bei. Die Frage der sogenannten Beneš-Dekrete als Problem zwischen Tschechen und Slowaken auf der einen sowie den Deutschen auf der anderen Seite hat eine langjährige Tradition, die weder im Jahre 1989 noch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg begann. Dies erklärte der ehemalige Berater des tschechischen Präsidenten Václav Havel, Karl Schwarzenberg, in einem Gespräch für die slowakische Tageszeitung SME. Dies hat tiefere Wurzeln. Um diese zu finden zu können, müssen wir ins 19. Jahrhundert schauen, wie sich hier die Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen entwickelt haben, urteilt Schwarzenberg. Seiner Ansicht nach seien die Dekrete damit erloschen, dass noch in der Verfassung des gemeinsamen tschechoslowakischen Staates die Urkunde der Grundrechte und Freiheiten aufgenommen wurde. Allerdings hätten sie ihre Geltung im Zeitraum zwischen den Jahren 1945 bis 1947 nicht verloren gehabt, ergänzte Schwarzenberg. Mehr als 33 Jahre nach dem Einmarsch von Warschau-Paktstaaten in die damalige Tschechoslowakei müssen zwei ehemalige hochrangige kommunistische Funktionäre mit einer Anklage wegen Landesverrats rechnen. Das höchste Gericht in Brünn habe in einem wichtigen Grundsatzurteil entschieden, dass der frühere Abgeordnete Josef Lennart sich nicht auf seine damalige Immunität als Parlamentarier berufen könne, wurde heute vom tschechischen Rundfunk vermeldet. Damit sei der Weg zu einer Anklage frei. Zusammen mit dem heute 78-Jährigen soll der 79-Jährige Miloš Jakeš angeklagt werden. Die tschechische Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass beide nach dem Einmarsch im August 1968 die Invasion fremder Truppen in Zusammenarbeit mit der Sowjetunion verfassungswidrig legalisieren wollten. Das umstrittene Atomkraftwerk Temelin in Südböhmen kann wegen technischer Probleme vorerst nicht wie geplant nach vierwöchigen Wartungsarbeiten wieder angefahren werden. Vermutlich erst Mitte April werde der erste Reaktorblock nach dem Wechseln einer fehlerhaften Steueranlage den Probebetrieb aufnehmen können, berichtete die Prager Tageszeitung Bravo in ihrer heutigen Ausgabe. Ursprünglich sollte in der Anlage, die am 24. Februar planmäßig heruntergefahren worden war, in diesen Tagen die nukleare Kettenreaktion wieder ausgelöst werden. Bürger Deutschlands und Österreichs haben am 11. April im Rahmen einer öffentlichen Anhörung in Passau Gelegenheit, Einwände gegen das Atomkraftwerk vorzubringen. Wie das tschechische Umweltministerium bekannt gab, werden daran Experten des tschechischen Umweltministeriums, des Amtes für atomare Sicherheit sowie Vertreter der Betreibergesellschaft ČEZ teilnehmen. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Maketa Maurova.
Willkommen zum Tagesecho von Radio Prag. Folgende Themen stehen auf unserem heutigen Programm. Der Auftritt des Vorsitzenden der sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt im tschechischen Fernsehen hat überwiegend negative Reaktionen bei tschechischen Politikern hervorgerufen. Für große Empörung sorgte die Ankündigung, dass die Gedenkstätte Theresienstadt als Kulisse für einen Pornofilm dienen soll. Die thüringische Stadt Suhl stellte sich am vergangenen Wochenende in České Budějovice Budweis vor. So viel im Tagesecho, dem Sie heute das Hörerforum mit und von Lothar Martin anschließen wird. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. In der Diskussion um die sogenannten Benesch-Dekrete gibt es zwei neue Entwicklungen zu verzeichnen. Seit Montag beschäftigt sich der Außenpolitische Ausschuss des Europäischen Parlaments mit einem Entwurf zum Bericht über den Stand der Erweiterungsverhandlungen. Der Abschnitt, der die Tschechische Republik betrifft, ist zu einem beträchtlichen Teil den Dekreten gewidmet. Bereits am Sonntag hatte der Vorsitzende der sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt die tschechische Bevölkerung über das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen um Verzeihung für Verbrechen gebeten, die von Sudetendeutschen im Zweiten Weltkrieg an Tschechen begangen worden sind. Wie man auf diese beiden Ereignisse in Prager Politikerkreisen reagierte, berichtet Silja Schultheiß.
Der Vorsitzende der regierenden Sozialdemokraten, Wladimir Spittler, äußerte sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend auf Posselts Entschuldigung. Seine Worte würden weder Prags Standpunkt zu den Benesch-Dekreten noch zu einer Entschädigung der Vertriebenen ändern, sagte Spittler. Er fügte hinzu, die im Krieg zerstörten menschlichen Leben könnten schließlich auch nicht wieder gut gemacht werden. Weiter wandte sich Spittler entschieden gegen die Initiative des Abgeordnetenhauschefs Václav Klaus, der sich dafür ausgesprochen hatte, die Benesch-Dekrete zum Teil des EU-Beitrittsvertrages zu machen. Spittler sprach in diesem Zusammenhang von einer so wörtlich sehr gefährlichen Angelegenheit, die es anderen ermöglichen würde, über tschechische Probleme zu verhandeln. Bezogen auf die Entschuldigung Posselts vertrat Václav Klaus am Montag gegenüber der Rundfunkstation Frequenz Jedna die Auffassung, dass die Benesch-Dekrete für den Vorsitzenden der sudetendeutschen Landsmannschaft nur ein Vorwand für den Versuch seien, die Ergebnisse des Zweiten, aber auch des Ersten Weltkrieges zu ändern. Posselt hatte die Dekrete im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen als rassistisch bezeichnet, da sie von einer Kollektivschuld der Deutschen und Ungarn ausgingen. Laut einer am Montag in Prag veröffentlichten Umfrage der Agentur TNS Faktum lehnen 2/3 der Tschechen eine Streichung der Dekrete ab.
Die Beziehungen zwischen Tschechien und Österreich sind vor allem politisch in den letzten Monaten eher unterkühlt. Temelin und die Benesch-Dekrete sorgen hüben wie drüben für Aufgeregtheiten und markige Worte und daraus resultierende Irritationen. Aber eben, Politik ist Politik und Wirtschaft ist Wirtschaft. Und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Wien und Prag sind wie eh und je gut, sogar sehr gut, wie der Delegierte der österreichischen Handelskammer Dr. Michael Angerer versichert. So gehört Tschechien zu den wichtigsten Handelspartnern Österreichs und umgekehrt. Vorab in den Grenzregionen entwickeln sich regionale Projekte von großer Bedeutung, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und gesellschaftspolitisch wichtig sind. Zu den hauptsächlichen Aufgaben der österreichischen Handelskammer in Prag gehören laut Dr. Michael Angerer.
Die österreichische Außenhandelsstelle ist eine Stelle der Wirtschaftskammer Österreich. Und die Wirtschaftskammer Österreich sieht als ihre Hauptaufgabe die Unterstützung österreichischer Unternehmen bei ihren Tätigkeiten in Österreich, aber natürlich auch im Ausland. Das Ausland ist für Österreich, für die österreichische Wirtschaft von großer Bedeutung, weil etwa 35% der österreichischen Wirtschaftsleistung in das Ausland geht und immer mehr österreichische Unternehmen exportieren.
Der Handelsdelegierte sitzt aber nicht nur in seinem Büro in Prag, wo ein gut eingespieltes Team von Mitarbeitern zur Verfügung steht, sondern er ist ständig unterwegs in der Tschechischen Republik, um vor Ort wirtschaftliche Projekte zu fördern, zu initiieren und beratend zu begleiten. Wenn Sie mehr über die positive wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Österreich erfahren möchten, dann verweisen wir Sie auf unser Wirtschaftsmagazin an diesem Mittwoch, den 27. März. Dort können Sie das ganze Gespräch von Alexander Schneller mit dem österreichischen Handelsdelegierten Dr. Michael Angerer hören. Die tschechische Öffentlichkeit wurde am Montag von der Pressemeldung aufgeschreckt, ein tschechischer Pornoregisseur wolle das Ghetto Theresien Theresienstadt als Kulisse für einen seiner Sexfilme nutzen, Olaf Barth berichtet.
Der Prager Regisseur Robert Rosenberg beabsichtige Szenen aus der heutigen KZ-Gedenkstätte in einen Pornofilm mit dem Arbeitstitel »So war es« einzubauen, in dem weibliche Gefangene von deutschen Aufsehern vergewaltigt werden. So hieß es in den Presseberichten. Der Leiter der Gedenkstätte Jan Munk verhängte aufgrund dieser Ankündigung am Montag ein generelles Verbot von Filmaufnahmen auf dem Gelände der Gedenkstätte. Gegenüber Radio Prag erklärte er:
Mám informace z tisku a od novinářů, kteří jsem...
Ich habe Informationen aus der Presse und von verschiedenen Journalisten, die ich selbstverständlich kontaktiert habe. Alle haben mir bestätigt, dass die Geschichte wahr sei. Nun, eine Drehgenehmigung werde ich selbstverständlich nicht erteilen. Sollte jemand ohne eine solche Erlaubnis drehen oder Aufnahmen in einem derartigen Film verwenden, werden wir rechtliche Schritte einleiten und alle Möglichkeiten ausschöpfen.
Regisseur Robert Rosenberg bestreitet aber, einen Pornofilm in Theresienstadt oder auch mit dem ehemaligen KZ als Kulisse zu drehen.
Je to kachna, protože já jsem chtěl točit sice film, měl to být film jako film.
Das Ganze ist eine Zeitungsente. Wir wollen einen gewöhnlichen Film drehen, keinesfalls einen Pornofilm. Nicht einmal eine sogenannte scharfe, erotische Version. Der Film befasst sich mit dem Zweiten Weltkrieg und wir wollen zeigen, dass es unter Deutschen wie unter Russen gute wie schlechte Menschen gab. Wir haben schon viele Gespräche aufgenommen, waren auch schon in Auschwitz. Leider bin ich bisher aber nur als Pornodarsteller und Regisseur tätig gewesen. Deshalb glauben die Leute, ich wollte einen Pornofilm drehen. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich in Theresien nun gar nicht mehr drehen darf, worüber ich aber mit der Gedenkstättenleitung gerne noch einmal sprechen würde.
Direktor Munk lehnt allerdings kategorisch ab, mit dem Regisseur Rosenberg auch nur zu diskutieren. Er betont, Rosenberg werde auch in Zukunft keine Drehgenehmigung erhalten. Und Munk fügt an,
Dokonce já se samozřejmě pokusím obrátit na politickou reprezentaci na vládu.
Ich werde mich sogar an die Regierung und das Parlament wenden. Es erscheint mir dringend notwendig, gesetzliche Vorkehrungen zu treffen, die ein für alle Male verhindern, nicht nur Theresien, sondern auch andere Gedenkstätten zu missbrauchen.
Sollte Herr Munk mit seiner Initiative erfolgreich sein, hätte die vermeintliche Ente ja doch etwas Gutes bewirkt.
Die Tage der thüringischen Stadt Suhl fanden am vergangenen Wochenende im südböhmischen České Budějovice Budweis statt. Die Partnerschaft zwischen den beiden Städten entstand bereits in den 70er Jahren. Nach einer Unterbrechung wurde daran angeknüpft und die Bürger kommen heute wieder regelmäßig zusammen. Der Bürgermeister aus Suhl, Rüdiger Müller, gerade eben eine Freundschaftstorte aufschneidend, sagte dazu dem tschechischen Rundfunk,
Die Beziehung zwischen Budweis und Suhl haben eine alte Tradition, schon viele Jahre. Und wir sind vom Anfang an bestrebt, diese guten Beziehungen zwischen beiden Städten fortzusetzen. Die Tätigkeiten, die wir dort tun wollen, sind Austausch von Bürgern, gegenseitiges Reisen, aber auch, dass Kultur zwischen beiden Städten unterschiedlich vermittelt wird. Und die heutige Ausstellung, die wir hier im Rathaus machen, ist ein Kulturbeitrag, eine Textilausstellung, die hier gegenwärtig durchgeführt wird. Und parallel dazu werden bei den Budweiser Tagen der Stadt Suhl auch noch andere Veranstaltungen gemacht. Wir haben eine Tanzband mit nach Budweis gebracht. Es werden im Hotel Tanzveranstaltungen gemacht. Und wir wollen auch die Gastronomie unserer Thüringer Heimat, eine sehr gute, traditionsreiche Küche, die in Thüringen gekocht wird, die wollen wir hier in Budweis bekannt machen und für unsere Stadt werben.
Begleitet von Zitherklängen wurde im Budweiser Rathaus die erwähnte Textilausstellung eröffnet, die bis zum 9. April zu besichtigen ist. Autorinnen der Bilder sind Renate Gastorf und Annelies Schlutz.
Wir entwerfen unsere Bildwerke alle selbst. Entwürfe für textile Kunst kann man nicht aus einer Malerei oder Zeichnung nehmen, man muss sie umsetzen in das Webtechnische, denn sonst wirken sie nicht. Webtechnik ist eine Kunst, die plan ist, also flach, und deswegen sind auch Silhouetten oder Sprünge nicht möglich.
Wir sind aus Suhl und Zellamelis, das sind zwei Städte, die dicht nebeneinander liegen. Wir beide kennen uns schon von der Ausbildung und wir arbeiten eigentlich schon seit 30 Jahren zusammen. Wir haben hier schon dreimal ausgestellt, allerdings keine Personalausstellung, sondern immer innerhalb von größeren Ausstellungen hier in Budweis zweimal, einmal im Großen Kulturhaus und 1988 im Städtischen Museum.
Thank you.
alles neu macht der Mai, sagt ein altes Sprichwort. Doch Radio Prag ist schneller. Bereits seit Dienstag können Sie unsere Webseite im Internet in ihrem neuen Design bewundern. Dazu bieten wir einige Neuerungen. So besteht ab sofort zum Beispiel die Möglichkeit, die aufgezeichneten Sendungen der letzten 7 Tage im Format Real Audio oder MP3 zu hören. Sie können einzelne Sendebeiträge per E-Mail beziehen oder im Archiv recherchieren. Darin finden Sie eine Übersicht über alle älteren Beiträge der jeweiligen Rubrik und Sie können künftig die Beiträge nach Ihrem Sendedatum und dem Namen des Autors suchen und aufrufen. Am vor uns liegenden Osterwochenende kommt es zudem wieder zur Zeitumstellung. Wir möchten bereits jetzt darauf hinweisen, dass die Uhren in der Nacht von Samstag zu Sonntag von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt werden, wodurch uns Mitteleuropäern in dieser Nacht sozusagen eine Stunde weniger Schlaf gegönnt wird. Nahezu unbeeindruckt von dieser Zeitverschiebung bleiben jedoch während der Sommerzeit unsere Sendefrequenzen. Lediglich für die Ausstrahlung unseres Programms um 12 Uhr mittags gilt eine andere Frequenz für Mitteleuropa, und zwar 6055 kHz auf dem 49 Meter Band. Alle anderen Frequenzen bleiben erhalten. Die genauen Angaben darüber können Sie jeweils 3 Minuten vor der Ausstrahlung unseres Programms um 8.30 Uhr, um 12, 14, um 17 Uhr sowie um 18.30 Uhr auf Kurzwelle oder über Satellit vernehmen oder aber auf unserer Internetseite www.radio.cz/deutsch nachlesen. Nachlesen können Sie ab sofort auch die wichtigsten Episoden und Ereignisse aus der 65-jährigen Geschichte unseres Senders. Sie wurden festgehalten in einer Broschüre mit dem Titel Radio Prag 65 Jahre, die Sie bei uns kostenlos bestellen und erwerben können. Neben der genannten Internetadresse können Sie Ihre Bestellung dazu wie folgt an uns richten, über die Postanschrift Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik, oder aber über die Faxnummer 00420 221 55 2903. Und das war's im Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es gleich weiter mit dem Hörerforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Silvia Schulteis
und Lothar Martin. Die Geschichte lässt sich allerdings nicht zurückdrehen. Diesen Satz schrieb uns Herr Ulrich Stümke aus Essen im Zusammenhang mit jener Thematik, die in den letzten Tagen und Wochen auch hierzulande wieder mehr in den Blickpunkt geraten ist. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Sudetendeutschen. Leider sind in diesem Zusammenhang auch immer wieder unangenehme Töne zu hören. Es sollten eigentlich immer positive Lehren aus der Geschichte gezogen werden, setzt Herr Stümke seine Gedanken fort.
Ähnliche Gedanken bewegten wohl auch weitere unserer Zuhörer, die sich mit der Vergangenheitsbewältigung beschäftigten. So schrieb uns zum Beispiel Herr Bernd Bickelhaupt aus Seeheim-Jugendheim am 14. März zu einer von Radio Prag ausgestrahlten Sendung folgende Zeile.
Nachdem gestern noch Ministerpräsident Miloš Zeman bekräftigte, dass die Beneš-Dekrete nach wie vor gültig sind, hörte ich in der heutigen Nachrichtensendung von einer Gedenkstätte, die für 23 erschossene Deutsche errichtet werden soll. Ich hatte schon öfters den Eindruck, dass örtliche Behörden und Organisationen in der Art und Weise, wie sie mit den dunklen Seiten der Geschichte umgehen, den höheren Rängen im Staat vorauseilen. Wissen Sie, was mich wirklich daran beeindruckt, ist, dass das Ganze von unten kommt, möglicherweise sogar von den Kindern und Enkeln der Täter.
Soweit Herr Bickelhaupt zur Absicht der Stadtverwaltung von Teplice nad Metuji, Weckelsdorf, in ihrem Ort eine Gedenkstätte für unschuldig umgebrachte deutsche Kinder und Frauen zu errichten. Dass das Zusammenleben der Tschechen und Sudetendeutschen, welches durch die Aussiedlung, aber auch durch die sogenannte wilde Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg je beendet wurde, jedoch schon früher zerrüttet wurde, darauf verweisen andere Zuhörer in ihren Briefen an die Redaktion. Wie Herr Jan Havel aus Globasnitz in Kärnten, der uns mitteilte.
Ich schreibe Ihnen heute, weil es mich immer ärgert, wenn man für die Sudetendeutschen ständig von einem Entschädigungsanspruch spricht. Man vergisst bei uns zu sagen, dass sie im Mai 1938 bei den letzten freien Wahlen in der damaligen CSR zu 95% die Hinleinpartei wählten, also indirekt für den Anschluss an Hitlerdeutschland stimmten.
In die gleiche Kerbe schlägt Herr Manfred Scheike aus St. Egidien, der uns unter anderem schrieb:
Diese Typen wollen heute von ihren damaligen Siegheilrufen nichts mehr wissen. Dass es auch immer Unschuldige dabei mittrifft, ist wohl kaum zu vermeiden.
Leider war und ist das oft der Fall, aber mit der letzten Aussage sind wir an einem Punkt angelangt, der eigentlich die heutige, die neue Diskussion über die traurigen Kapitel des Zusammenlebens zwischen Tschechen und Sudetendeutschen prägen sollte. Wir meinen die genauere Differenzierung zwischen Tätern und Opfern, zwischen Verblendeten und Mitläufern, zwischen Hurraschreiern und Duckmäusern.
In diesem Zusammenhang wird oft ins Spiel gebracht, dass man den Begriff der Kollektivschuld als solchen nicht ohne weiteres anwenden könne. Dies zu klären, alle Irrungen und Wirrungen der damaligen Zeit in sachlicher Form auf den Tisch zu bringen und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, das muss jedoch die Aufgabe aller sein.
Radio Prag kann diesbezüglich nur einen Beitrag leisten. Dass dies schon einige Male offensichtlich der Fall war, bewies uns nicht zuletzt die Zuschrift unseres Hörers Jürgen Kückelhaus aus Mettmann, der uns zu unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte, die wir am 16. März ausgestrahlt haben, per E-Mail wissen ließ:
Den Bericht zur Lage der Sudetendeutschen empfand ich als objektiv, weil er zwischen den Sudetendeutschen als Volksgruppe und der Rolle der Sudetendeutschen Partei differenzierte. Die sich daraus ergebenden Probleme des Zusammenlebens wurden deutlich dargestellt.
Soweit Herr Kückelhaus und soweit für heute unsere Hörermeinungen zur Auseinandersetzung mit einem Kapitel des Zusammenlebens zwischen Tschechen und Sudetendeutschen. Dass das Zusammenleben zwischen einer Bevölkerungsmehrheit und einer ethnischen Minderheit auch heutzutage in Mitteleuropa gut funktionieren kann, darüber berichten wir gleich. Nach dem jahrelangen Hören Ihres Programms möchte ich mich auch einmal zu Wort melden. Diese Zeilen schrieb uns unlängst Herr Wolf-Lutz Kabisch aus Malwitsch in der Oberlausitz. Wie uns Herr Kabisch mitteilte, liegt sein Wohnort im östlichen Teil des Kreises Bautzen, in dem er sich nun nach 41-jähriger Tätigkeit als Lehrer zur Ruhe gesetzt hat. Unsere Sendungen höre er, so Herr Kabisch, nicht nur wegen des Programms voller umfassender Informationen, sondern nicht zuletzt wegen der traditionell guten Nachbarschaft, der gemeinsamen Geschichte und der gewachsenen Verbindung der Sorben mit den slawischen Nachbarn. Und das über Generationen. Um dies gewissermaßen zu dokumentieren, hat uns Herr Kabisch wie folgt informiert:
Meine Stadt Bautzen feiert dieses Jahr ihr 1000-jähriges Bestehen. Lange Zeit, ab dem Jahr 1076, gehörte sie mehr oder weniger stetig zu Böhmen. Kaiser Karl IV. Billigte 1346 den Sechsstädtebund, erteilte 1372 das Braurecht. Václav privilegierte 1391 die Stadt, weilte 1408 hier. Das Bautzen-Wappen ist im großen Rittersaal auf dem Prager Hradschin zu finden. Das Zusammenleben von Deutschen und Sorben bzw. Wenden, von Protestanten und Katholiken, gibt in der Lausitz keine Probleme auf. Im Dom St. Petri werden seit 1530 für beide Konfessionen Gottesdienste gehalten. Dieser Bautzner Dom ist eine der wenigen Simultankirchen. Zweisprachige Orts- und Straßenschilder sind in vielen Orten der Region zu finden.
Schön zu hören, wenn in einer Euroregion zumindest eine Zweisprachigkeit gepflegt wird. Dass in dem weiter zusammenwachsenden Europa vor allem das Erlernen und Anwenden von Sprachen eine immer größere Rolle spielt, diese Meinung vertritt auch unser Hörer Fritz Andorf aus Meckenheim. Zu einer von Radio Prag jüngst ausgestrahlten Sendung aus der Reihe Eurodomino schrieb uns Herr Andorf:
So fand ich die Sprachenfrage in Eurodomino im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung sehr interessant. Der Personalkörper der EU-Institutionen wird natürlich mit der höheren Zahl von Sprachen weiter zunehmen, was aber wohl nicht zu ändern sein wird.
Apropos Sprachen, auch der kleine Sprachkurs, der von Radio Prag wiederholt ausgestrahlt wurde, erfreute sich guter Resonanz. Auf eine entsprechende Höreranfrage sprachen wir mit der Autorin, unserer freien Mitarbeiterin Katrin Bock, darüber, ob eventuell nicht einige Fortsetzungen dieses Kurses geplant seien. Dazu erwiderte Katrin Bock:
Ich plane eine Fortsetzung des Sprachkurses für den Sommer, aber um das zu machen, wäre ich den Hörern von Radio Prag dankbar, wenn sie mir ein paar Anregungen geben könnten, was ich besser machen kann, welche Themen ich behandeln könnte und was ihnen bisher nicht gefallen hat an dem Sprachkurs.
Und mit diesem Wunsch unserer Mitarbeiterin Katrin Bock möchten wir für heute unsere Postmappe schließen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und vom Mikrofon verabschieden sich
Silja Schulteis
und Lothar Martin.
así, digo apuesto voy para Mayarín. Ando cero voy para Macané, digo apuesto voy para Mayarín.
Soweit die heutige halbstündige Sendung in deutscher Sprache von Radio Prag. Sie hören die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Maurová.
Chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Radio Praha vysílá pro posluchače v Evropě od 9 hodin 30 minut světového času na frekvenci 15 255 kHz. Od 18.30, 20.30 a 22 hodin světového času vysíláme pro Evropu na frekvenci 5930 kHz. Pro posluchače v Evropě vysíláme také od 18 hodin 30 minut na frekvenci 7315 a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz. Do Afriky vysílá Rádio Praha v 9 hodin 30 minut, 10 hodin 30 minut a ve 14 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz. Do Severní Ameriky vysílá Rádio Praha v 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Ve 3 hodiny 30 minut vysíláme na frekvenci 7345, 9435 a 7385 kHz. Do Jižní Ameriky vysílá Rádio Praha v 0 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, ve 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a ve 22 hodin světového času na frekvenci 9435 kHz.